Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von Fernstudium-Infos.de. Mein Name ist Markus Jung und heute geht es um die ISM International School of Management, die seit vielen Jahren bereits auf dem Hochschulmarkt aktiv ist, aber jetzt neu in den Bereich des Fernstudiums einsteigt und ja, ab September werden dort die ersten Fernstudiengänge angeboten. Mein Gesprächspartner zu ISM heute Abend ist Herr Professor Dr. Johannes Moskaliuk. Er hat die Fernstudiengänge entwickelt und leitet auch den Bereich des Fernstudiums dort. Hallo, herzlich willkommen, Herr Professor Moskaliuk.
Ja, hallo, Markus Jung, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind, um mit mir ein bisschen darüber zu sprechen, was denn so der Hintergrund ist, dass jetzt ISM auch ins Fernstudium einsteigt und was die Studierenden da überhaupt zu erwarten wird. Zunächst möchte ich Sie aber bitten, sich selbst kurz vorzustellen. Was ist so Ihr Hintergrund, Ihre Entwicklung und ja, was sind auch Ihre Überzeugungen, wofür brennen Sie, gerade auch so was die Themen E-Learning und Weiterbildung angeht?
Ja, wir haben ja im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir uns aus einem ganz alten Projekt kennen, den Ich-Kurs. Also ich bin ja schon relativ lange in dem Bereich E-Learning unterwegs, habe ganz viele unterschiedliche Projekte gemacht, habe da auch eine Reihe von Forschungen zugemacht. Also bin in den letzten Jahren auch unterschiedliche Hochschulen in dem Bereich beraten. Ja, und ich sage eben, ich habe meinen Traumjob gefunden. Ich bin Diplompsychologe, war Professor für Psychology and Management an der International School of Management, habe parallel eine ganze Reihe von Praxis- und Forschungsprojekten weitergemacht und fokussiere mich jetzt seit ja, über anderthalb Jahren komplett auf das ISM-Fernstudium. Und da fließt, wenn man so will, das rein, was ich an Forschung zu dem Thema selber gemacht habe. Da fließt aber auch das rein, was ich an Praxisprojekten im Bereich E-Learning kenne. Ja, was ich auch im Kontext von Massive Open Online Courses und virtuellen Realitäten und was auch immer an Ideen schon umgesetzt habe. Und das ist, wenn man so will, jetzt so ein bisschen der Praxischeck, ob das, was da an vielen Ideen entwickelt worden ist, tatsächlich sich auch in ein Produkt überführen lässt. Also ob es tatsächlich gelingt, dann auch ein Fernstudium zu konzeptionieren, wo viel von dem auch rein fließt, was ich glaube, was gute digitale Lehre, was selbstgesteuertes Lernen ausmacht.
Ja, vielen Dank. Also kommt da ganz vieles zusammen, was Sie bisher schon gemacht haben, was Sie interessiert und ja, wirkt so, als wenn Sie da das gefunden haben, was jetzt das Ganze nochmal rund macht, auch für Sie. Mhm. Ja, was sind denn so die Gründe gewesen für die ISM, jetzt ins Fernstudium einzusteigen, vielleicht abgesehen davon, dass man vielleicht viel Geld damit verdienen kann?
Ja, also mir ist immer wichtig zu sagen, es hat nichts mit Corona zu tun. Das heißt, wir waren schon an der Konzeption der Fernstudiengänge, als noch nicht absehbar war, dass wir vielleicht jetzt dann alle irgendwie mal für ein Jahr oder für anderthalb Jahre online sein müssen. Und dahinter steht tatsächlich die Überzeugung, dass wir für unterschiedliche Zielgruppen passende Bildungsangebote anbieten wollen. Wir haben den Bereich Bachelor, wir haben den Bereich Master, wir haben das berufsbegleitend, wir haben das Dual, wir haben ja auch Promotionsangebote gemeinsam mit Hochschulpartnern und wenn man so will, es fehlt einfach noch der Baustein Fernstudium. Insofern war es, wenn man so will, konsequent zu sagen, die ISM möchte auch diesen Bereich bedienen, eben auch, weil wir glauben, dass das Thema digitale Kompetenz nicht nur Thema eines Studiengangs sein sollte, haben wir in allen Studiengängen drin, sondern dass es eben auch das Lernmedium der Zukunft ist. Also man könnte es auch ganz groß ausdrücken, es wird ohnehin kaum noch erfolgreiche Studienangebote an Hochschulen geben, die nicht irgendwie eine digitale Komponente integriert haben. Insofern ist das Fernstudium für uns auch so eine Möglichkeit, ich nenne das mal so Innovationstreiber. Das heißt, wir probieren da sehr konsequent Dinge aus, die dann eben auch Einfluss haben auf unsere anderen Studiengänge. Und sehr konsequent heißt wirklich komplett digital. Also keine Prüfung vor Ort, wenn man das nicht will, kein gedrucktes Buch, kein Aufnahmegespräch vor Ort, sondern wirklich der Versuch, ein vollständig digitales Studium umzusetzen. Und ja, wenn man das jetzt aus ISM-Perspektive so beschreiben will, das ist der Baustein, der in unserem Portfolio bisher noch gefehlt hat und jetzt ab 1. September eben drin ist.
Ja, also da eine Ergänzung zu dem vorhandenen, aber es ist schon so gedacht, dass zumindest zunächst der Bereich Fernstudium losgelöst ist von den anderen Bereichen.
Ja, und es sind auch neue Studiengänge. Das heißt, wir haben nicht einfach die bestehenden Studiengänge genommen und die jetzt ein bisschen digitalisiert, sondern wir haben sowohl was das den Aufbau des Curriculums angeht, auch was die didaktischen Konzepte angeht, aber auch was die Zusammensetzung der Inhalte angeht, haben wir neue Studiengänge konzeptioniert. Natürlich mit der Expertise, die wir haben. Das heißt, unsere Professorinnen und Professoren sind alle in die Fernstudiengänge eingebunden. Das heißt, wir kaufen nicht irgendwie Expertise ein und bitten jemand, mach uns mal einen Studiengang, sondern wir nehmen tatsächlich die Expertise, die wir haben und vor allem auch ist so ein bisschen das Feldwissen, ne? Also die Idee, dass wir als Fachhochschule auch die Praxis kennen und auch wissen, naja, was für Studiengänge braucht's denn, was für Wissen brauchen denn Menschen und tatsächlich versuchen, das zu packen in ein neues Studienangebot. Daher, ja, jetzt wir starten mit 5 Bachelorstudiengängen und die Masterstudiengänge stehen in der Pipeline, die werden dann nächstes Jahr starten. Ganz stark, ich nenne es mal bedürfnis- oder marktorientiert. Also die Frage, was sind wirklich Inhalte, die jetzt gerade relevant sind für Absolventinnen und Absolventen?
Ja, vielleicht macht es an der Stelle ja Sinn, wenn Sie schon erwähnen, es sind 5 Bachelorstudiengänge, mit denen Sie jetzt an den Start gehen. Ganz kurz, um was für Studiengänge handelt es sich denn da? Wer da mehr dazu wissen will, für alle diejenigen habe ich dann den Link zur ISM-Homepage, zum Fernstudienbereich verlinkt, um da dann tiefer einsteigen zu können.
Also man kann es ganz einfach sagen, es sind alles wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge, weil das ja die Kernkompetenz der ISM ist, dass wir mit unserer wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät im Prinzip immer Management plus und so ist es eben der bunte Reigen, angefangen von der Betriebswirtschaft über solche Themen wie Marken- und Modemanagement, über Marketing und Kommunikation hin zu Finanzmanagement, also tatsächlich ein ganz anderer Bereich als jetzt Marken- und Modemanagement und Wirtschaftspsychologie, auch da die Kombination aus einem soliden BWL, VWL-Wissen, solider Managementkompetenz, dann kombiniert mit eben psychologischer oder wirtschaftspsychologischer Expertise.
Ja, vielen Dank. Nun ist es so, Fernstudienanbieter gibt es mittlerweile, sah vor ein paar Jahren noch anders aus, eine ganze Menge auf dem Markt. Die Studiengänge sind sicherlich innovativ, aber auch decken auch Bereiche ab, die es auch bei anderen Anbietern bereits gibt. Was ist denn so das, was das Fernstudium der ISM jetzt anders macht, was es auch besonders macht?
Also die Antwort hat zwei Teile. Die eine Antwort ist ziemlich persönlich, die mache ich gleich. Der erste Teil der Antwort ist, dass der Markenkern der ISM auch persönliche, direkte Betreuung ist. Und das ist was wir eben im Fernstudium auch umsetzen wollen, dass wir da eben, ich sag so ein bisschen plakativ, jetzt nicht anonymes Studienmaterial und den Studierenden sagen, ja, lies mal durch und dann schreib die Prüfung, sondern eben tatsächlich in die Module einmal Austauschelemente drin haben, also von Forum über Übungsaufgaben, zu denen man Feedback gibt und so weiter, aber eben auch synchrone Elemente. Das ist ja auch was mir ganz wichtig ist, dass das Lernen immer im Austausch mit anderen passiert und das muss auch im Fernstudium möglich sein. Und das versuchen wir eben an Erfahrung, was wir aus dem Präsenzbereich haben, in das Fernstudium mitzunehmen. Zwei Beispiele, Meet Your Prof. Wir haben in jedem Modul Optionen eingebaut, die Professoren und Professoren live zu treffen, um Fragen zu diskutieren. Manchmal sind da auch Partner eingeladen oder externe Gäste. Wir haben aber auch, wir haben das Masterclass genannt, auch wenn es ein Bachelorstudium ist, wo es tatsächlich jetzt für die Expertinnen unter Ihnen auch ein bisschen konstruktivistisch zur Sache geht, ne? Also wo nicht die Idee ist, hier Inhalte durcharbeiten, sondern wo es tatsächlich um selber sich einbringen mit Ideen, vielleicht auch eigene Themen setzen, die einen interessiert, tatsächlich eine seminaristische Struktur. Und so wie ich den Fernstudiumsmarkt kenne, ist es schon ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir eben sagen, diese synchronen Elemente, nicht nur im Sinne von Tutoring und Begleitung, sondern tatsächlich synchrone Elemente ganz konsequent in das Studium eingebaut, das ist wichtig. Und das Zweite, und jetzt komme ich zum persönlichen Teil der Antwort, dass ich auch glaube, dass wir mit dem Fernstudium so ein bisschen, um das ganz groß zu machen, die Frage diskutieren, wie sieht eigentlich digitale Bildung der Zukunft aus? Und ein paar Elemente haben wir da, finde ich, sehr konsequent eingebaut. Ich bin stolz drauf, dass in unserem Modulhandbuch solche Begriffe wie Learn OS und Working Out Loud vorkommen. Also, dass wir versuchen, auch aktuelle Themen mit einzubauen in unsere Didaktik. Dass wir aber eben auch die Modularität von Bildung ernst nehmen. Also, dass wir sagen, es ist nicht ein Studiengang von A bis Z durchgeplant, studier halt, so wie es vorgegeben ist, sondern sehr konsequent eben versuchen, Wahlmöglichkeiten hin und her schieben, Anerkennungen außer universitäre Leistungen einbauen. Also da tatsächlich ja auch sehr konsequent sagen, ja, wie sieht die Hochschulbildung in 10 Jahren, in 20 Jahren aus? Und vielleicht kann das Fernstudium, das wir jetzt konzeptioniert haben, ein erster Schritt sein. Auch wieder keine neue Erfindung, ne? Da sind wir nicht die Ersten, die das neu denken, aber tatsächlich versuchen eben etablierte, 30 Jahre alte Hochschule mit viel Bildungserfahrung zu kombinieren mit, ja, mit einem innovativen Studium.
Ja, ja, was bei mir so besonders ankommt, also Sie wollen die Studierenden irgendwo, so habe ich es verstanden, auf Augenhöhe sehen. Das sind ja oft auch schon berufserfahrene Praktiker, die da ganz viel mit reinbringen können, um da auch zu diskutieren und dieses Element des synchronen Austausches auch direkt mit den Professoren, dass da ein Ansprechpartner vorhanden ist. Mhm. Synchron fand ich, denke ich, immer schön, wenn man direkt miteinander sprechen kann, gerade wenn alles online ablaufen soll. Andererseits kann dadurch auch so ein bisschen die Flexibilität verloren gehen. Man braucht halt feste Termine, sonst trifft man sich halt nicht. Wie ist da so das Konzept? Gibt es feste Semestertaktungen? Ist das vorgegeben, auch feste Studentengruppen, dass man da im Austausch steht? Oder wie flexibel ist das Ganze?
Also, da haben wir als ISM gezeigt, dass wir mega flexibel sind. Das heißt, wir haben natürlich eine gewisse Vorstellung, wie das ablaufen könnte. Wir haben die Semester deswegen halbiert. Das heißt, ein Jahr besteht aus 4 Quartalen. Und wir versuchen immer, die Lehrveranstaltungen für ein Quartal zu planen, dass ich auf der einen Seite natürlich Sicherheit habe. Ne? Ich weiß, was in den nächsten 3 Monaten ansteht, dass ich aber eben auch zum Beispiel mal ein Quartal aussetzen kann. Und wir sind gerade auch dabei, noch zu experimentieren, was ist eine gute Zeit. Und es wird am Anfang tatsächlich so sein, dass wir deswegen versuchen, unterschiedliche Slots anzubieten. Ne? Also, dass es da dann halt den Dienstagabendstermin und den Samstagvormittagstermin gibt und wir so versuchen, unterschiedliche Bedürfnisse auch zu adressieren. Ja, und das ist vielleicht ein weiteres Merkmal der ISM, dass wir eben uns wichtig ist, was unsere Kunden sagen und wollen. Das heißt, es ist tatsächlich was, wo ich mir sehr sicher bin, dass sich das innerhalb der ersten 1, 2, 3 Semester vielleicht auch nochmal verändert, wenn wir noch genauer wissen, wie hätten das unsere Studierenden gerne, was ist eine gute Taktung, was ist ein gutes eine Zeitschiene. Klammer auf, die nächste Herausforderung ist, dass wir bei den Masterstudiengängen eben auch, auch das ist ein Markenkern der ISM International werden, das heißt eben da englischsprachige Studiengänge anbieten und jetzt auch schon Bewerberinnen und Bewerber haben, die in anderen Zeitzonen leben und arbeiten. Das heißt, das ist noch die nächste Challenge, ne? Also, dass mein Dienstagmorgen vielleicht bei Ihnen Dienstagnacht ist. Also auch da werden wir noch dann im Laufe der ersten Semester den passenden Weg finden, der auch für alle Studierenden dann gut ist.
Ja, also da auch noch so ein bisschen am Anfang gerade ein Experimentieren und auch so eine gewisse Dynamik, die da dann noch mit drin ist.
Ja, Dynamik, aber eben auch hören auf den Kunden oder hören auf den Studenten, weil auch das ist meine Überzeugung. Sie haben es ja gerade gesagt, wir haben es mit erwachsenen Menschen zu tun. Wir haben es mit Menschen zu tun, die sagen, ich will das lernen, weil es für mich die und die Relevanz hat und die in der Regel auch relativ gut wissen oder das sehr schnell lernen, wo kann ich gut lernen, was sind gute Zeit, wie funktioniert es und so weiter. Und ich glaube, moderne Bildung funktioniert auch nur so, dass man eben sagt, na gut, Partner eben auch bei formalen Dingen. Klar, es gibt eine Prüfungsordnung, die ist nicht verhandelbar, aber die ein oder andere Sache kann man ja schon kundenorientiert umsetzen. Und das ist mir auch persönlich ganz wichtig, dass wir da, ja, Sie haben es vorher gesagt, auf Augenhöhe, das nicht nur als Buzzword verwenden, sondern uns ist tatsächlich der Markenkern aus dem Präsenzbereich auch im Fernstudium durchschlägt.
Ja, wird es dann von diesen Präsenzveranstaltungen, von den digitalen Präsenzveranstaltungen auch Aufzeichnungen geben für diejenigen, die es wirklich mal nicht schaffen, dabei zu sein?
Das ist eine ganz kritische Frage, weil man wird ja auf der einen Seite sagen, ja klar, auf jeden Fall, spricht nichts dagegen, die Technik ist da und so weiter. Meine Erfahrung ist aber, dass Interaktion und Austausch manchmal auch gestört wird, wenn das aufgezeichnet wird. Ne? Das heißt also, mein Beispiel ist immer, wir machen die Failure Session, das heißt, jeder erzählt, wo er in den letzten 3 Monaten so richtig gründlich gescheitert ist. Da kann man total viel draus lernen. Aber will ich das dann aufgezeichnet haben? Ja, auch nicht so wirklich. Ne? Also das ist für mich noch eine ungelöste Frage. Technisch ganz klar, ne? Kein Problem. Auch Datenschutzthemen kriegt man alles in den Griff. Aber die Frage, passt es zum Lernsetting? Insofern wird es da sicherlich unterschiedliche Kurse auch geben, wo der eine aufgezeichnet wird, der andere eben nicht.
Ja, kommt ja wahrscheinlich auch darauf an, ob es jetzt eher um eine Vermittlung von Inhalten doch geht, mehr was vom Prof kommt, oder man hat wirklich, wie Sie gerade sagen, noch im Persönlichen vielleicht irgendwo in einem Austausch und dann auch möchte, dass das dann im virtuellen Raum auch bleibt. Ja, wie es ja sonst im Seminarbereich halt auch eher ist, dann ist es auch vorbei, wenn es vorbei ist.
Genau, und die virtuellen Masterclasses, das sind ja eben keine reinen Vermittlungsveranstaltungen. Eben auch, weil ich überzeugt bin, wenn es nur darum geht, dass der eine dem anderen was erzählt, dann müssen wir keine wertvolle, synchrone Zeit nutzen, ne? Sondern die Überzeugung, dass eben die wertvolle, synchrone Zeit, auch wenn sie virtuell synchron ist, ich sag's mal ganz plakativ, nicht verschwendet werden sollte dafür, dass wir 20 Minuten jemand zuhören. Ne? Deswegen werden die Masterclasses und die Live-Veranstaltungen eben sehr stark immer vom Austausch oder ich hatte es vorher gesagt, von so einem konstruktivistischen Verständnis von Lernen und Lehren auch getrieben sein.
Ja gut, die reine Vermittlung habe ich gesehen und auch mitbekommen im Vorfeld. Dafür gibt es ja auch Lernvideos, die Sie einsetzen, die auch teilweise schon bei YouTube frei zur Verfügung stehen. Ich habe einige Beispiele mit verlinkt unter den Videos, unter diesem Video unseres Interviews. Was ist denn da so der Gedanke bei diesen Lehrvideos? Was ist da das didaktische Konzept, was dahinter steht?
Also das didaktische Konzept, um das mal ganz formalistisch zu sagen, ist, es ist keine Vorlesungsaufzeichnung. Also eben nicht die Idee, ich habe eine Dreiviertelstunde Vortrag, den ich mir anhöre, sondern wir haben da eben ganz konsequent umgesetzt, dass es sehr kurze Videos sind, die also so Größenordnung 5x10x15 Minuten gehen, eben mit der Idee, dass ich sie einmal modular nutzen kann. Ne? Also ich kann auch wirklich eine halbe Stunde Zeit investieren, ein Video angucken, Übungsfrage dazu beantworten, mir ein paar Notizen zu machen. Also ich glaube, dass das eben ein Mehrwert ist, auch um Modularität umzusetzen. Und dadurch wird das Video letztlich auch suchbar. Na klar, kann ich jetzt auch beim 45-Minuten-Video irgendwie unten eine Timeline und Marker reinsetzen, da gibt es ja ganz viele tolle Möglichkeiten. Aber dadurch, dass ich eben wirklich solche einzelnen, ich nenne das manchmal auch Nuggets habe, habe ich wirklich so ein Bausteinsystem und kann dann sagen, ja, genau dieses Thema habe ich noch nicht so richtig gut verstanden. Das Video schaue ich mir nochmal an. Das ist so die Grundidee. Und dadurch werden die Videos auch sehr kondensiert. Das heißt, wir sehen jetzt schon in den ersten Statistiken, die wir auswerten, dass unsere Nutzer tatsächlich die Videos zum Teil mehrmals anschauen, dass sie die zum Teil unterbrechen, weil es eben wirklich Lernmaterial ist. Ne? Also ich gucke da 3 Minuten an, dann habe ich es nicht verstanden, dann spule ich nochmal zurück, dann spule ich vor und so weiter. Und das wird auch durch die didaktische Konzeption der Videos unterstützt. Also eine ganz klare Kapitelstruktur, immer eine gute Zusammenfassung am Ende, immer eine klare Ansage, um was geht's in dem Video, was lerne ich, wenn ich dieses Video angeguckt habe. Das ist viel Aufwand, weil es eben nicht nur ist, Aufzeichnung eines Vortrags, den es ohnehin gibt. Und dadurch wird aber gleichzeitig auch die reine Zeit, die ich an Videos habe, viel kürzer. Weil ich, also um das ein bisschen übertrieben zu sagen, in ein kurzes Video viel mehr Inhalt reinpacken kann als in ein langes Video. Ne? Also wenn Sie die Videos angeguckt haben, dann werden Sie das merken, ne? Dass es oft wirklich sehr fokussiert, vielleicht auch kondensierte Inhalte sind, die da in so ein Video reingepackt sind.
Ja, gut, jetzt haben wir schon 2 Elemente. Es gibt die Synchronveranstaltung, wo auch viel miteinander gearbeitet wird. Es gibt diese Lehrvideos in kompakter Form als Lernnuggets, haben Sie gerade erwähnt. Teilweise, was sind weitere Medien und wie passt das alles so zusammen? Was machen zum Beispiel, welche Rolle spielen zum Beispiel auch die Skripte, die es ja sicherlich auch gibt?
Ja, wir haben auch Skripte, wir nennen die Textbooks, und die Idee ist, das sind konzeptioniert als digitale Textbooks. Das heißt, wir gehen davon aus, dass, und das wissen wir auch aus dem Präsenzbereich, dass die meisten Studierenden ja mittlerweile mit Tablet oder auf dem Desktop sich die Dinge anschauen. Die gibt es natürlich aber auch in gedruckter Form. Das heißt, wer das lieber auf Papier haben will. Und was wir hier versuchen, ist, dass wir tatsächlich die Textbooks und die Videos sehr eng miteinander kombinieren. Also nicht die Idee, ich lese mir jetzt 100 Seiten Textbook durch und dann gucke ich 3 Stunden Videos an, sondern im Prinzip, ich lese mir 3 Seiten Textbook durch, dann schaue ich mir das Video an, dann lese ich wieder einen Teil vom Textbook durch und dann mache ich eine Übungsaufgabe dazu. Also das, was ich oft Lernpfad nenne, also dass wir versuchen tatsächlich auch die unterschiedlichen Lernmedien so zu verknüpfen, dass es abwechslungsreich wird, dass es aber eben auch inhaltsangemessen ist, ne? Weil ich eben manche Dinge leichter mir in einem Video erklären lasse und manche Dinge lese ich lieber durch und mache mir Marker. Und das ist auch so ein Kern, dass wir eben beim Medium auch überlegen, welches Medium ist gut für die Vermittlung welchen Inhalts da. Mhm. Und dadurch hört sich jetzt chaotisch an, ne, wenn ich die unterschiedlichen Sachen so beschrieben habe. Ich glaube aber, dass das nachher, auch wenn man über Effizienz spricht, einen großen Mehrwert hat, ne, dass ich also wirklich die Zeit, die ich in das Lernen investiere, durch didaktisch gut aufbereitetes Material eben erheblich verkürzen kann. Und Klammer auf, und dann macht es mir auch mehr Spaß. Das ist immer noch meine Überzeugung. Ne? Wenn das Material schön aussieht, wenn es gut strukturiert ist, dann lerne ich auch gern damit und mache das vielleicht auch nach einem langen Büroalltag noch abends mal eine Stunde drangehängt.
Ja, das heißt, die Inhalte sind dann auch nicht redundant mehrfach vorhanden und ich kann überlegen, entweder ich lese mir das Ganze durch oder schaue mir das Video an, sondern es gibt entweder einen Textabschnitt oder dann ein Video dazu.
Also es gibt natürlich schon ab und zu Redundanzen, weil auch das didaktisch sinnvoll ist, ne, dass ich eine und dieselbe Sache auf unterschiedlichen, mein Beispiel ist immer das Gehirn. Im Wirtschaftspsychologie-Studiengang lernt man die Struktur des Gehirns und da ist es hilfreich, das in unterschiedlichen Varianten immer wieder zu sehen. Also es gibt diese Redundanz schon, aber genau wie Sie gesagt haben, es ist nicht, entscheide dich, ob du Video guckst oder ob du Textbook liest, ne, sondern schon die Idee, es hängt miteinander zusammen. Weil auch ich hier wieder aus einer psychologischen Perspektive sagen würde, na klar gibt's Lerntypen und na klar gibt's manche Menschen, die lesen lieber, manche Menschen, die schauen sich eher ein Video an. Es gibt nach meiner Einschätzung aber eben schon Inhalte, die sich besser eignen, um sie textlich zu präsentieren. Oder umgekehrt, ich werde wahnsinnig, wenn ich mir eine eigentlich simple Idee in einem ewig langen Video anhören muss. Ne? Ich würde mir lieber kurz die Tabelle angucken, 3 Sätze zu lesen und gecheckt. Ne? Also auch da die Konsequenz in der didaktischen Umsetzung nachher ja durchgezogen, wenn man so will, durch die einzelnen Module.
Ja, ja, an der Stelle gibt es eine erste Rückfrage. Eine Zuschauerin hier, Esther Riff, fragt genau zu diesem Punkt Skripten, ob es denn eine Vorlesefunktion des Skripts gibt für den auditiven Lerntyp.
Gibt es in dem Setup, das wir jetzt gewählt haben, nicht. Wir haben uns unterschiedliche Anbieter angeschaut, haben da auch mit ein paar Sachen experimentiert. Und aus meiner Sicht funktioniert es nur dann richtig gut, wenn es eben keine automatische Vorlesefunktion ist, sondern wenn es im Prinzip tatsächlich das eingesprochene Skript ist. Und das werden wir jetzt zum Start nicht haben. Das heißt also, es wird eine automatisierte Option. Prüfen wir, ob das Sinn macht, die einzubauen, aber es wird nicht die Vorlesefunktion des Skriptes geben.
Okay, auch da eine Möglichkeit, wenn die Studierenden da ein großes Interesse dran haben, dass sich da noch was entwickeln könnte, so in Richtung Podcasts vielleicht auch.
Ja, auch das Thema Podcasts haben wir auf der Liste, wobei auch da für mich die wichtige Frage ist, was möchte ich in so einem Podcast denn dann hören? Also möchte ich in dem Podcast wirklich jemand haben, der mir das Skript vorliest, oder möchte ich in dem Podcast nicht eher was haben, was sich in dem Skript oder in dem Textbook nicht vermitteln lässt? Also wir denken zum Beispiel an Interviews mit Personen aus der Praxis, wo es natürlich viel spannender ist, wenn ich den in echt höre, ne, als wenn ich da jetzt den Text lese. Also auch da wäre meine Antwort klar, nutzerorientiert, das ist was, Klammer auf, wir haben in jedem Modul, wie das ja die meisten Hochschulen machen, eine Evaluation, wo wir auch sowas fragen, passen die Lernmedien, was hättest du denn noch gewünscht, und Vorlesefunktionen, Podcast und sowas, sicherlich was ist, was weit vorne auf der Liste steht, aber eben wieder mit der Frage, wo ist es didaktisch sinnvoll, auditiv Inhalte zu vermitteln.
Ja, jetzt haben wir schon einige Elemente, die eingesetzt werden an Medien. Zusammenlaufen wird ja wahrscheinlich alles in der Lernplattform, wo es die Sie anbieten. Und Sie hatten ja schon für den Screensharing vorbereitet. Vielleicht können wir da einen kurzen Blick drauf werfen, um da auch nochmal zu sehen, wie sieht das Ganze denn aus und dass wir jetzt nicht nur darüber reden, sondern auch da was tatsächlich sehen können.
Ja, mache ich gerne. Also es wird nicht überraschen und die Experten von Ihnen, Expertinnen werden sofort sehen, dass wir da auf die Lernplattform Moodle setzen, ich habe mir sehr, sehr viele Sachen in den letzten Jahren angeguckt, sehr gut für viele Dinge eignet. Das heißt, so sieht es aus, wenn ich mich einlogge. Ich sehe dann auf meinem Dashboard die einzelnen Module. Ich will ja gar nicht zu viel jetzt im Detail zeigen. Ich zeige mal, wie dann so ein Kurs aussieht. Das heißt, man sieht hier eben einmal verlinkt das Textbook, was ich gerade angesprochen habe, das ich mir dann runterladen kann. Ich gebe einen kurzen Einblick, wie so ein Textbook dann aussieht. Das ist jetzt der Kurs zum wissenschaftlichen Arbeiten. Und hier sieht man, wir haben eben versucht, tatsächlich die Textbooks eben nicht nur hübsch zu machen, das ist das eine, sondern die Textbooks eben auch didaktisch sehr gut aufzubereiten, also hier mit solchen Icons, die immer angezeigt werden, wo ist was in dem Textbook, immer eine klare Übersicht über Lernziele, die ich habe, auch immer so Zusammenfassungen am Ende jedes Moduls. Ich scroll da jetzt nicht weiter durch. Das reicht, glaube ich, als erster Einblick. Hier sieht man dann das, was ich vorher als Lernpfad bezeichnet habe. Das heißt, ich sehe jetzt hier den Überblick über die Kapitel eines Moduls, kann mir dann ein Modul hier angucken und finde hier die einzelnen Lernmedien oder Lerneinheiten drin. Also hier wieder das Textbook-Kapitel, dann hier ein Video, das ich mir angucken kann, hier ein Arbeitsblatt. Ich habe hier hinten die Funktion, dass ich im Prinzip immer ein Häkchen machen kann, habe ich gelernt, habe ich geschafft. Man sieht dann hier oben auch so einen Fortschrittsbalken, auch das scheint mir was sehr Wichtiges zu sein, dass ich immer so ein bisschen eine Orientierung habe, wo bin ich denn da gerade. Ich greife mal noch zwei Themen raus, das heißt, wir haben sehr viele Lernaufgaben, Übungsaufgaben, wir nennen das Wissenschecks eingebaut, weil das aus meiner Sicht was ganz Wichtiges ist für selbstgesteuertes Lernen, dass ich tatsächlich auch immer so Kontrollfunktion habe. Ne? Also wie gut bin ich denn? Wo fehlt mir noch was? Und da haben wir zwei unterschiedliche. Es gibt einmal hier welche, die ich im Prinzip einfach ausfülle und dann Rückmeldung dazu kriege, automatisch, ne? Also 60% der Übungsaufgabe habe ich schon erledigt und habe es auch richtig gemacht. 20% der Übungsaufgabe ist noch offen. Da brauche ich jetzt gar nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben aber eben auch Übungsaufgaben, bei denen ich Rückmeldung von meiner Professorin, von meinem Professor, von der Tutorin und Tutoren kriege. Ich habe hier mal so eine Reflexionsaufgabe, weil auch das ist wichtig, ne? Also, dass ich nicht einfach lerne und der Computer gibt mir Rückmeldung, sondern ich eben auch Feedback kriege von einem echten Menschen. Und das ist ja auch immer so das Thema Entwicklungsorientiert ist. Und vielleicht noch ein Einblick, wir haben hier versucht, und das ist jetzt redundant, das kennen viele, hat man früher bei Vokabelkärtchen gemacht, ne? So eine Variante hier umgesetzt, also ich kriege hier eine Frage, wenn ich es weiß, drehe ich es um und kann dann entscheiden, ich hatte es richtig, ich hatte es falsch. Also die Idee, dass ich hier eben auch die Lerninhalte dann eigenständig vertiefen kann. Vielleicht noch Randbemerkung, das Ganze natürlich mobil optimiert. Also das, was wir hier sehen, sieht auch deswegen so aus, weil es eben in der Moodle ISM-App genauso funktioniert wie im Browser. Das heißt, egal, ob ich das dann auf dem Handy oder auf dem Tablet mir anschaue, im Prinzip immer meinen Lernpfad wieder habe. Scheint mir vielleicht eines der wichtigsten Themen zu sein, wenn man über Modularität spricht. Ne? Auch das zeigen ja die Daten relativ eindeutig, dass eben das mobile Lernen auch andere Endgeräte mit sich bringt. Also eben zum Beispiel das Tab. Vielleicht so viel als ein ganz schneller Einblick in die Lernplattform.
Ja, vielen Dank für diesen kurzen Überblick dazu. Wir haben jetzt über die Wissensvermittlung gesprochen, auch schon über Feedback, sei es durch die Professoren, wo ich Einsendeaufgaben hinschicken kann oder auch diese Selbsttests. Aber am Ende steht dann ja wahrscheinlich doch auch die ein oder andere Prüfung, die abgelegt werden muss. Läuft das Ganze auch über diese Lernplattform und welche Prüfungsformen gibt es gerade auch, was jetzt Klausuren angeht?
Ja, also wir haben drei Prüfungsformate. Das eine Prüfungsformat ist tatsächlich die Klausur. Das wird auch über diese Plattform abgewickelt und ist tatsächlich auch eine Klausur, die ich zu jeder Zeit an jedem Ort schreiben kann. Das heißt, hier gibt es also keine festen Prüfungstermine. Es gibt auch keine Prüfungszentren, zu denen ich fahren kann, sondern ich starte um 23.11 Uhr, wenn ich glaube, jetzt bin ich so weit, dass ich meine Prüfung schreiben möchte, die Klausur. Die Fragen werden dann so ähnlich technisch aussehen, wie wir es jetzt auch gerade bei dem Wissencheck gehabt haben, also Multiple-Choice-Fragen, Zuordnungsfragen, aber eben auch offene Fragen, wie man das von einer normalen Klausur kennt. Das zweite Prüfungsformat ist die Hausarbeit. Auch das ist nicht überraschend. Ne? Ich kriege eine Praxisfragestellung, die ich dann bearbeite. Und das dritte Prüfungsformat heißt E-Portfolio. Diejenigen von Ihnen, die sich ein bisschen auskennen, werden da sofort was mit verbinden. Also die Idee ist, dass die Studierenden über ein Modul hinweg an mehreren Aufgaben arbeiten, die eben sehr starken Praxisbezug haben. Also ein Beispiel, es gibt ein Modul, das heißt Werbung, und da geht es darum, dass die Studierenden lernen, wie funktioniert denn die Konzeption von Werbemaßnahmen. Also da geht es jetzt nicht um Design und Layout und so weiter, sondern geht zum Beispiel um die Frage, wie muss ein Briefing an eine Agentur aussehen oder wie berechne ich die Kennzahlen oder wie baue ich ein Reporting auf. Und da könnte eine E-Portfolio-Aufgabe so aussehen, dass die Studierenden dann eben 5 Teilaufgaben während dem ganzen Modul bearbeiten und am Schluss steht im Prinzip ein Ergebnis, das alle Elemente erfasst. Und an dem, wie ich es beschreibe, merken Sie vielleicht, das ist mein Lieblingsprüfungsformat, weil es tatsächlich einfach auch, ich mache im Prinzip 1:1 das in der Prüfung, was ich später auch im Job mache oder vielleicht sogar gerade schon im Job mache. Und letztlich ist das auch das, wo wir didaktisch hinwollen, ne? Uns auch immer überlegen, welche Art von Prüfung passt eigentlich zur vermittelten Kompetenz in dem Modul. Das klappt nicht immer, ne, weil man auch das Thema Klausuren zumindest aktuell im deutschen Hochschulsystem noch braucht. Das heißt, das haben wir uns nicht getraut zu sagen, es gibt gar keine Klausuren mehr. Aber es gibt eben doch Prüfungsformate, die stärker nicht auf die Reproduktion von Wissen fokussieren, sondern eben sehr konsequent auf die Anwendung des Wissens in einem praxisrelevanten Bereich.
Ja, also da die Praxisorientierung, wo man dann auch was mitnimmt, die Kompetenzen auch zeigen kann, dass man die erworben hat. Eine Frage noch zu den Online-Klausuren. Wie wird es da aussehen? Gibt es da ein Proctoring? Und wenn ja, wie läuft das ab?
Ja, also es gibt ein Proctoring, allerdings ein sogenanntes KI-Proctoring. Das heißt also, da wird keine Person da sitzen, die alles überwacht, sondern es passiert im Prinzip eine Aufzeichnung und die KI reagiert dann bei Punkten, wo ein verdächtiges Verhalten auftritt, und das kann dann nochmal nachgesehen werden. Das ist eine kritische Frage und ich bin mir auch sicher, dass sich das in den nächsten 2, 3, 4 Jahren noch weiterentwickeln wird. Es ist für mich immer eine Abwägung zwischen Datenschutzthemen auf der einen Seite, aber eben einem hohen Komfort auf der anderen Seite. Und bei einer Klausur haben wir dieses Thema Integrität. Das heißt, das Studium ist nichts wert, wenn nachher jeder sagt, naja, das war eine Klausur, die war ja total einfach. Und da kann man cheaten ohne Ende. Deswegen ist da tatsächlich der Versuch, eben eine Lösung zu finden, die mir es dann nachher auch erlaubt zu sagen, das war eine Klausur und ich habe was gelernt und die Note habe ich auch echt verdient. Ne, deswegen ist aus meiner Sicht eben dieser Gap zwischen, gibt auch diese Idee Kofferklausur, ne, also eine Klausur mit einem Proctoring, jetzt in diesem Fall zunächst für einen Proctoring-Ansatz gefallen.
Okay. Ja, es gibt noch ein paar weitere Zuschauerfragen, die würde ich an der Stelle gerne mit reinnehmen. Und zwar wieder von Aston Riff hier die Frage zunächst, wie viele Skripte zu einem Modul gehören.
Also es hängt immer vom Modul ab. Die Grundidee, es gibt ein Skript pro Modul, ne? Also weil auch da die Idee ist, wir möchten da eine klare Struktur haben. Wir haben in den einzelnen Modulen aber immer auch noch Lehrbücher integriert. Die Lehrbücher stellen wir in allen Fällen auch digital zur Verfügung, zumindest die Literatur, die wir als Pflichtliteratur beschreiben. wir haben, das sage ich an der Stelle gern dazu, ja, aber auch die Standorte der ISM. Das heißt, wer sich gerne ein echtes Buch ausleihen möchte, kann als Student im ISM-Fernstudium auch an eine unserer Standortbibliotheken gehen und sich da das Buch holen. Aber die Grundidee ist, die Literatur soll, wenn immer möglich, in digitaler Form bereitgestellt werden. Klammer auf, ich empfehle allerdings immer, auch das ein oder andere Buch selber zu kaufen und ins Regal zu stellen. Es gibt in allen Studiengängen so ein paar Standardwerke und die gibt es natürlich im Fernstudium auch. Das heißt, auch da gibt es die Empfehlung, kaufen Sie sich das ein oder andere Buch. Das wird Sie Ihr Leben lang begleiten und da bringt es auch nichts, wenn es digital ist, sondern man muss es auch auf den Tisch neben sich legen können.
Ja, Literatur, Bibliothekszugriff ist auch schon der zweite Teil der Frage hier. Sie haben schon erwähnt, an den Präsenzstandorten kann ich auf diese physisch vorhandenen Bücher zugreifen. Wie sieht es denn aus mit digitalen Zugriff, mit Lizenzen? Was wird da angeboten? Weil ich weiß auch gerade, wenn es an uns wissenschaftliche Arbeiten geht, in den Hausarbeiten wird es ja wahrscheinlich schon Thema sein, spätestens dann bei der Bachelorarbeit, da brauche ich ja viel der Literatur. Welche Möglichkeiten gibt es da jetzt direkt über die ISM ranzukommen, ohne jetzt noch externe Quellen hinzuziehen zu müssen?
Also wir haben tatsächlich eine Bibliothek, die einen hohen digitalen Anteil hat. Das heißt also auch eine Reihe von, also bei Hausarbeiten ist es ja oft nicht nur das Thema Lehrbücher, sondern eben auch wissenschaftliche Paper. Im wirtschaftlichen Bereich sind es auch oft Zahlen, ne? Also sowas wie Geschäftsberichte, mein Beispiel immer Statista, ne? Und da haben wir als Hochschule natürlich ganz viele Zugänge, die wir auch den Fernstudien, den Studierenden im Fernstudium zur Verfügung stellen. Klammer auf, weil sie als Student im Fernstudium Mitglied der ISM sind, ne, und die Angebote nutzen, die wir da haben. Ich sage aber auch immer dazu, die ISM ist eine relativ kleine Hochschule. Wir können nicht das digitale Angebot einer Universitätsbibliothek wie die in Heidelberg, in Göttingen oder in Tübingen bereitstellen. Das heißt also, es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, Sie kriegen da alle digitalen Inhalte auf dieser Welt verfügbar. Und Sie kriegen auch nicht alle digitalen Inhalte in allen Bereichen, sondern ganz klar fokussiert auf den wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Dass wir an der Stelle natürlich auch gucken, was sind die Inhalte, die Sie brauchen. Und da wird es immer das Thema geben, dass Sie vielleicht die ein oder andere Fragestellung haben, wo Sie ohne eine Unibibliothek oder eine Staatsbibliothek nicht vorankommen. Das wäre gelogen, wenn ich das jetzt hier behaupten würde.
Ja, vielen Dank auch für die Infos. Man merkt, dass es uns so richtig darauf brennt, dass es endlich losgeht mit den Fernstudiengängen und wir wahrscheinlich auch noch sehr lange jetzt darüber reden könnten. Hier ist die Zeit schon etwas fortgeschritten. Ich möchte aber unbedingt noch ein Thema ansprechen, und zwar so dieses ganze Thema Betreuung, auch Unterstützung, Coaching, weil auch das nochmal ein Teil, denke ich, ist didaktischen Konzepts und so mir im Vorfeld auch deutlich wurde, dass das ja auch, glaube ich, etwas ist, was Ihnen auch besonders wichtig hier ist. Wie sieht es damit aus? Welche Möglichkeiten gibt es da zur Unterstützung seitens der Hochschule, aber auch der Studierenden untereinander?
Also das sind vielleicht die zwei Teile der Antwort. Die eine Antwort ist Unterstützung durch die Hochschule. Da haben wir die Professorinnen und Professoren, die Tutorinnen und Tutoren. Das heißt also, uns ganz wichtig, dass es eben auch aus einer Fachperspektive eine Betreuung im Studium gibt. Dann haben wir die Rolle der Study Coaches. Das sind eben Kolleginnen, die Studienberatung machen, die eben auch, mein Beispiel ist immer, ich bin durch die Prüfung durchgefallen und Riesenkatastrophe, keine Ahnung, wie geht's bei mir weiter, ne? Das sind nach meiner Einschätzung so Themen, die Bedarf für Beratung bieten. Und da sind unsere Study Coaches für da. Das heißt, mit denen kann man individuelle Beratungstermine vereinbaren. Die beraten übrigens auch schon vor Studienstart. Das heißt also, da geht es auch um das Thema, passt das Studium zu mir? Wie sehen meine Lernstrategien aus? Ist überhaupt das Fernstudium das Richtige? Die bieten aber eben auch Workshops, offene Kurse an. Das heißt, wenn wir ein Thema haben, wo wir sagen, na, das interessiert ganz viele Leute, mein Beispiel ist wissenschaftliches Arbeiten, dann packen wir das im Prinzip in ein Beratungsangebot, wo dann auch mehrere Studierende teilnehmen können. Naja, und der zweite Teil, und das ist mir ganz wichtig, ist auch dieses Thema Peer-Feedback, Peer-Austausch, wo wir natürlich auf der einen Seite die Modulforen haben. Das heißt, ich sehe, wenn ich das freigeschaltet habe, bei mir, dass die anderen sehen dürfen, ich sehe immer, wer ist mit mir in diesem Modul eingeschrieben, wer ist gerade wo dran, ich kann mit dem mich austauschen. Und wir haben in unserem E-Campus eben auch so eine Community-Funktion, dass ich dann eben auch zum Beispiel Leute anschreiben kann. Meine Erfahrung ist, es ist sowieso irgendwann hinfällig, wenn die Leute einmal connected sind, dann läuft es mal meistens ohnehin über andere Kanäle als die offiziellen. Das heißt, ich mache mir da keine Illusionen, aber es ist trotzdem eben der Versuch, zumindest zu zeigen, wer ist außer mir noch in diesem Modul, in diesem Studiengang, vielleicht in der Nähe von mir, weil auch das wissen wir aus dem Präsenzbereich, sind ja nachher die Kontakte, die wertvoll sind, mit denen ich studiert habe und die mit mir das gleiche Fach hatten und so weiter. Das heißt, dieses Thema. Naja, und der dritte Punkt ist das Thema Alumni-Management. Auch da sind wir als Hochschule sehr gut, dass wir eben auch unseren Absolventen dann die Möglichkeit bieten, in Kontakt weiter mit der Hochschule zu sein. Und auch das ist ein Netzwerk, auf das letztlich Studierenden zugreifen können, das wir als ISM haben.
Ja, auch da denke ich gerade im ersten Schritt, gerade wo es ja keine Präsenzen vor Ort gibt, also auch nicht so die klassischen Kaffeepausen oder die Zeiten vorher, hinterher man vielleicht nochmal ein Getränk zusammen zu sich nimmt, dass man überhaupt diesen ersten Anstoß hat zur Vernetzung, also da schon die Möglichkeit, eine Selektion zu haben, um auf andere dann auch zuzugehen. Eine Frage noch zu den Study Coaches. Ist das ein fester Ansprechpartner, eine feste Ansprechpartnerin, der oder die mich dann begleitet durch das Studium, oder ist das so ein Pool, wo ich dann immer wieder an jemand anderem gerate?
Also wir versuchen das über feste Ansprechpartner zu machen. Das hängt aber tatsächlich einmal von der Menge der Studierenden ab und der Dringlichkeit der Anfrage. Ne? Das heißt, es ist auch immer die Entscheidung zwischen, habe ich einen Ansprechpartner, der mich begleitet über das gesamte Studium, und habe ich dann vielleicht auch schnell eine Person, wenn es mal dringend ist. Das wird eine Mischung sein, und auch da ist immer die Frage, was wollen denn unsere Kunden? Und da bin ich mir nicht ganz sicher, was da genau das ist, was Kunden wollen. Und davon wird es auch ein klein bisschen abhängen, ne? Dass die Study Coaches sind, aber, also ich sag's mal ein bisschen provokativ, das sind echte Menschen, ne? Also das ist keine Helpdesk-Adresse, an die ich hinschreibe und dann kriege ich irgendwie eine Rückmeldung oder nicht oder irgendeine automatische Antwort, sondern die Idee ist, dass wir da eben tatsächlich, so wie wir es im Präsenzbereich auch haben, ne? Echte Ansprechpartner, die einen über die Zeit hinweg, sofern das eben beim Fernstudium überhaupt noch möglich ist, tatsächlich auch persönlich kennen.
Ja, vielen Dank für diese umfangreichen Einblicke und eigentlich auch Ausblicke, was dann passieren soll im Fernstudium. Abschließende Frage an Sie, wie geht es denn jetzt weiter?
Es geht los am 1. September, das heißt, die Bewerbungsphase läuft und ab 1. September öffnen dann unsere Tore und ab dann kann man jeden Tag anfangen zu studieren. Naja, und in der Pipeline steht, ich hatte es ja vorher schon angedeutet, Masterstudiengänge, weil das ist die logische Konsequenz, dass wir nach dem Bachelor eben auch den Master-Teil angehen. Das ist das, was als nächstes ansteht. Und woran wir gerade arbeiten, ist das Thema noch modular auch angeboten. Gebote in Richtung Zertifikatskurse, in Richtung Brückenkurse und so weiter anzubieten. Also eben auch Leute, die sagen, ich will kein ganzes Studium machen, aber mich interessiert nochmal das Thema VWL und BWL zu vertiefen, weil ich das in meinem geisteswissenschaftlichen Studium nicht hatte. Oder ich habe BWL studiert, möchte aber noch ein bisschen mehr HR und Psychologiewissen haben. Ne? Also die Idee, dass wir da in den nächsten Monaten eben auch noch mit Angeboten auf den Markt kommen werden, wo wir einzelne Themen nochmal als Zertifikatskurse anbieten. Klammer auf, und auch das ist meine Überzeugung, auch mit der Option, die dann später als Teil eines Studiums anerkennen zu lassen. Das hatte ich ja vorher so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, in die Richtung geht es ohnehin, dass ich eben unterschiedliche Themen, unterschiedliche Anbieter kombiniere und dann irgendwann da einen Bachelor- oder Masterabschluss draus generiere.
Ja, vielen Dank, Professor Moskaliuk. War sehr anregend und ich bin gespannt, wenn dann die ersten Studierenden dazukommen, berichten, wie das Ganze so läuft und wie es so weitergeht.
Ja, vielen Dank für das nette Gespräch, Herr Jung.
Ja, sehr gerne. Einen schönen Abend noch für Sie.
Ihnen auch.
Vielen Dank. Ja, und an der Stelle auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind. Auch Dank an S-Teneriff. Für die Fragen, die jetzt gekommen sind. Wenn noch weitere Fragen auftauchen, nutzt gerne die Kommentare. Oder wenn ihr euch noch weiter informieren möchtet, dann findet ihr in der Videobeschreibung Links zum ISM-Forum bei fernstreaminfos.de, natürlich zur Website der ISM und wie erwähnt auch zu einigen Lehrvideos. Und wenn euch das Interview gefallen hat, gebt ihm bitte jetzt euren Daumen hoch, abonniert kostenlos den Kanal, aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zum Fernstudium an der ISM und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.